Phoenix persönlich.
Phoenix persönlich, diesmal aus einem Biergarten am Adenauerweiher in Köln. Ein Biergarten, der wie alle anderen Gaststätten auch derzeit natürlich geschlossen ist. Und mein heutiger Gast ist die Vorsitzende des Europäischen Ethikrats, Christiane Wopen. Sie ist Ärztin und Philosophin, Professorin für Ethik und Theorie der Medizin an der Universität zu Köln. Herzlich willkommen bei Phoenix.
Sehr gerne. Guten Tag, Herr Schier.
Sie waren auch viele Jahre Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, beraten derzeit in der Corona-Krise auch die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen. Welchen Rat kann denn eine Ethikerin der Politik in diesen Tagen geben?
Die Perspektive der Ethik richtet sich auf die moralisch relevanten Güter und Werte. Sie fragt ja nach dem guten Handeln. Und ich glaube, der Vorteil, den die Ethik in diese Debatte bringen kann, ist eine Art Überblick zu geben, einen grundlegenden Blick darauf zu werfen und alles daraufhin abzuprüfen, was hat das mit den grundlegenden Rechten und Freiheiten und Werten unserer Gesellschaft zu tun.
Das wollen wir gleich noch vertiefen. Zunächst mal zu diesem Ort. Wir treffen uns hier in diesem, wie gesagt, bedauerlicherweise bei diesem Wetter geschlossenen Biergarten, weil er ganz in der Nähe Ihrer Wohnung liegt. Was vermissen Sie persönlich denn am meisten in dieser Zeit des gesellschaftlichen Lockdowns?
Also ich vermisse persönlich am meisten, dass ich meine Mutter besuchen kann, die in einem Altenheim lebt. Ich habe wirklich Sorge, dass wenn wir uns wiedersehen, dass sie mich dann vielleicht nicht mehr so erkennt, die Kinder nicht mehr so erkennt, wie das vorher der Fall war. Glücklicherweise können wir uns jetzt über WhatsApp ein bisschen austauschen, auch per Bild, aber es ist etwas ganz anderes. Was ich vermisse, ist das Treffen mit Freunden. Was ich vermisse, ist das Zusammensein mit meinem Team, sich auf dem Flur über den Weg laufen, sich austauschen können. Und was ich auch vermisse, aber das ist ambivalent, ist so eine Banalität des Alltäglichen, so die Banalität der Betriebsamkeit. Denn im Moment ist atmosphärisch schon alles anders. Selbst wenn man nicht durch Arbeitslosigkeit, Not, Gewalt bedroht ist, ist es für alle Menschen ein anderes Leben.
Gut, dann kommen wir jetzt mal auf den Punkt zu sprechen, wie kann uns die Ethik helfen, wenn wir alle, die ganze Gesellschaft, wichtige Entscheidungen treffen müssen, was ist erlaubt und was ist nicht. Machen wir es mal an einem konkreten Beispiel. Soll die Fußball-Bundesliga wieder spielen? Natürlich ohne Zuschauer. Wie kann man da entscheiden, außer einfach aus dem Bauch raus?
Ja, das als erstes muss uns klar sein, wie viele Intensivbetten wir für Covid-19-Patienten zur Verfügung haben. Denn daran kann man ja messen, wie viele Erkrankungen kann man denn überhaupt riskieren, ohne dass das Gesundheitssystem völlig überlastet ist, wie wir es in Italien erlebt haben beispielsweise. Und dann kann man insgesamt die Maßnahmen so konstruieren, dass man auf einer Zahl an Infektionen und an Weitergabe von Infektionen landet, dass man vorsichtig einen Schritt nach dem anderen gehen kann. Natürlich immer unter der Beobachtung, wie sich die Zahlen entwickeln. Und dann kann man vier Fragen stellen, wenn man sich überlegt, welchen Bereich öffnen wir jetzt. Man kann erstens mal fragen oder muss fragen, wie hoch ist denn die Ansteckungsgefahr? Jetzt ist die beim Fußball, wenn es keine Zuschauer gibt, nur für diejenigen gegeben, die da auf dem Feld rumlaufen. Wahrscheinlich ist es schwierig zu sagen, sie sollen mit Masken spielen. Wahrscheinlich ist es auch schwierig zu sagen, sie sollen ihre ganzen Strategien mal so ändern, dass sie immer 2 Meter Abstand behalten. Das wäre natürlich mal ganz lustig, aber das ist natürlich keine richtige Option. Und dann kann man ja zum Beispiel sagen, sie könnten die Ansteckung dadurch reduzieren, dass sie sie zwar für sich in Kauf nehmen, aber die Kontakte zu anderen so reduzieren, dass sie sie nicht weitergeben würden. So, zweite Frage wäre, wie schwer erkranken die Personen denn? Wie hoch ist das Risiko? Sind es Personen mit Vorerkrankungen? Da würde ich jetzt auch mal sagen, Fußballspieler gehören nicht prinzipiell zur Risikopopulation. Aber dritte Frage, wie gesellschaftlich relevant ist der Bereich denn? Ja, und da scheiden sich die Geister wahrscheinlich schon. Manche sagen, wenn der Fußball jetzt im Moment fehlt, fehlt mir in meinem Leben nichts. Und andere sagen, das wäre so großartig, wenn es ihn wieder gäbe. Denn dann wären die Menschen beschäftigt. Sie würden ihren normalen Leidenschaften und Vorlieben wieder nachkommen können und das Schauen, darüber sich unterhalten etc. Also es hat wohl eine gewisse Relevanz, Aber für das Funktionieren unserer Gesellschaft als Ganzes ist es wahrscheinlich nicht gerade an erster Stelle. Und die vierte Frage ist, wie lassen sich Schutzmaßnahmen umsetzen? Und da kommen wir in eine andere schwierige Diskussion rein. Denn es heißt ja dann auch, die Fußballspieler sollen alle getestet werden. Diese Tests stehen dann aber an anderer Stelle nicht zur Verfügung. Vielleicht in Bereichen, die für unsere Gesellschaft relevanter sind. Schulen, Kindertagesstätten, Universitäten, also der Bildungsbereich zum Beispiel oder auch andere wirtschaftliche Bereiche. Jetzt heißt es, sie werden sowieso in der Woche immer getestet. Also muss man sich anschauen, wie viele Tests wären denn dafür erforderlich? Können wir das stemmen oder nicht? Also ich würde sagen, der Fußball kommt so mittelgut weg. Mhm. Bei den Öffnungsstrategien, da gibt es sicherlich etwas, was schneller geöffnet werden sollte.
Mhm. Prinzipiell sind das ja unheimliche Abwägungen, die man da treffen muss. Also zum Beispiel, warum sind Biergärten wie alle Gaststätten geschlossen, aber Boutiquen geöffnet? Finden Sie das logisch? Ist das gut begründet?
Mhm. Ja, die Begründung auch bei der Quadratmeterzahl im Einzelhandel, die fehlt mir tatsächlich etwas. Es heißt ja, auch der öffentliche Raum soll geschützt werden, denn wenn wir jetzt alles plötzlich wieder aufmachen, dann strömen die Menschen in die Städte und dann kriegen wir das schon allein in den Straßen und Promenaden irgendwie nicht hin. Aber dann muss man es eigentlich anders angehen. Dann muss man sich vor Ort zusammen mit den Kommunen und auch den Geschäftsleuten überlegen, welche Strategie der Öffnung machen wir denn jetzt? Öffnen wir jedes zweite Geschäft und geben es auch im Internet bekannt? Schließen wir diesen öffentlichen Raum, indem wir sagen, nur so viele Menschen dürfen in diese Straße hinein oder nur so viele Menschen dürfen in die Stadt hinein, sodass man Zeitslots irgendwie zuordnet oder ein Ticketsystem entwirft oder so? Denn es ist ja ein richtiges Anliegen, Menschenansammlungen zu vermeiden, ist ja das Gebot der Stunde. Aber das kann man nicht dadurch regulieren, dass man es bei 800 Quadratmeter begrenzt. Wenn man jetzt ein großes Haus sagt, du kannst aufmachen, aber du musst eine Etage schließen, dann verteilen sich ja die Menschen auf noch geringerem Raum. Also der eigentliche Hebel ist es ja, die Anzahl der Menschen zu reduzieren.
Also ich versuche zu verstehen, Ihnen kommt es hauptsächlich darauf an, dass all das, was da angeordnet wird, dass das gut und logisch und nachvollziehbar begründet.
Ja, denn wir müssen ja auch die ganze Gesellschaft mitnehmen. Wir müssen doch alle verstehen, warum wir das machen sollen. Mhm. Ja, und wenn es dann heißt, ja, warum hat jetzt der Einzelhandel auf? Warum laufen die Menschen in die Boutiquen? Aber sie dürfen sich nicht hier auf einer großen Fläche in einem Biergarten verteilen mit begrenzten Mengen. Dann verliert man vielleicht doch die Menschen, weil sie das gar nicht gut nachvollziehen können.
Und können Sie begründen und erklären, warum Autohäuser geöffnet sind, aber Kirchen geschlossen, Kinderspielplätze geschlossen sind?
Ich glaube, da gibt es tatsächlich auch Begründungsdefizite. Also bei den Gotteshäusern beispielsweise könnte man sehr gut Schutzmaßnahmen so umsetzen, dass die Ansteckungsgefahr ausgesprochen gering ist. Mhm. Ja, jetzt heißt es, Autohäuser sind systemrelevanter als Gotteshäuser. Das mag nach einer klassischen und wirtschaftlich orientierten Sichtweise stimmen. Aber Gotteshäuser und meine Beziehung zu Gott, das Gebet, die Feier, die Messfeier, sind existenzrelevant. Und das ist eine Dimension, auf die uns ja diese Krise auch in besonderer Weise schmeißt geradezu. Wir fragen uns, was ist zentral für unsere Existenz? Worauf gründen wir? Woraus leben wir jetzt?
Man könnte sich aus ethischer Sicht ja zunächst einmal relativ einfach machen und sagen, Gesundheit geht über alles. Kann man so entscheiden? Gesundheit ist das oberste Gut, da muss alles andere zurückstehen oder muss man einfach viel, viel mehr Aspekte berücksichtigen?
Also aus der ethischen Perspektive würde ich sagen, dass die Freiheit das oberste Gut ist. Ja, von der ethischen Relevanz her ist die Freiheit das oberste Gut. Nun haben wir aber Gesundheit als fundamentales Gut oder das Leben, muss man ja sagen. Es geht ja nicht nur um Krankheit, es geht ja auch um den Tod der Menschen, den wir verhindern wollen. Und um überhaupt frei sein zu können, muss man auch erst einmal leben. Insofern stehen wir jetzt in einer ganz akuten Gefahrensituation und um diese große Gefahr der Überlastung des Gesundheitssystems und des Todes sehr, sehr vieler Menschen zu vermeiden, ist es richtig, auch ethisch in der Abwägung, für eine vorübergehende Zeit Freiheiten einzuschränken, in Grundrechte einzugreifen, Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit und so weiter. Das muss aber dann natürlich immer verhältnismäßig sein, so nennen das die Verfassungsrechtler. Und das heißt, wir müssen ständig abprüfen, ob wir diese Freiheiten nicht wieder dann Schritt nach Schritt zulassen müssen, weil diese Stärke des Eingriffs gar nicht mehr gerechtfertigt ist, um die Gefahr abzuwehren.
Das heißt, ich muss immer im Blick auch haben, welche Kollateralschaden löse ich aus. Also was macht das mit der Freiheit der Menschen, was macht das mit dem Wohlbefinden der Menschen? Wie berechtigt ist bei dem Ganzen denn der Blick auf die Wirtschaft?
Der Blick ist sehr berechtigt, aber man muss schauen, was bedeutet die Wirtschaft für den Menschen, denn nur in dieser Hinsicht kann man dann Abwägungen treffen. Wir können nicht Menschenleben gegen Wirtschaftszahlen abwägen. Ja, das kann man nicht miteinander vergleichen, aber wir können abwägen.
Aber man muss am Ende ja irgendwie Entscheidungen treffen.
Ja, ne? Aber die Menschenleben, die jetzt in den Krankenhäusern durch Covid-19 sterben, die kann man abwägen gegen die Menschenleben, die bedroht sind außerhalb der Krankenhäuser. Durch Arbeitslosigkeit, durch häusliche Gewalt, durch psychische Erkrankungen. Wir müssen an die Obdachlosen denken etc., an die Menschen jetzt in den Heimen leben, an behinderte Menschen. Und die psychische Not bis hin zur Lebensgefahr, Suizidalität, können wir jetzt nicht einfach vergessen. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass wir die ganzen Daten, die man jetzt in den unterschiedlichen Bereichen sammeln muss und zusammenführen muss, auch kombinieren mit den Erfahrungen der Menschen vor Ort. Also die Sozialarbeit, die weiß, was jetzt in den Problemvierteln oder in den Problemfamilien los ist, damit man das zusammenführt und sagt, also wir können diese strikten Maßnahmen so nicht mehr verhältnismäßig aufrechterhalten, wenn dadurch so viele Menschen in existenzielle Not geraten.
Wer muss denn am Ende in einer Situation wie dieser die Entscheidungen treffen? Manche sagen ja, wir haben gerade so eine Art Überregierung der Experten, der Virologen. Ist das richtig, dass man da so die Entscheidungskompetenz an die Virologen abgibt? Oder muss am Ende doch die Regierung entscheiden oder wir alle in einer breiten Diskussion entscheiden?
Also weder Virologen noch Epidemiologen noch Soziologen noch Ethiker haben demokratietheoretisch irgendeine Entscheidungsbefugnis. Sie haben aber die Verantwortung, die Daten und Einschätzungen, Erfahrungen, ihre Expertise zur Verfügung zu stellen, damit dann die Regierung und das Parlament Entscheidungen für die Gesellschaft treffen können. Natürlich liegt die Entscheidung in der Politik, aber sie wäre ja schlecht aufgestellt, wenn sie nicht das Fachwissen und die Expertise mit in ihre Entscheidungsfindung einbezieht, die erforderlich ist, um in einer Situation zurechtzukommen, die ja ohnehin von vielen Unsicherheiten geprägt ist.
Jetzt würden wir alle ja gern da auch mitentscheiden und darüber mitreden, ob das denn so richtig ist, was da alles gerade gemacht wird. Jetzt gibt es ja diese Äußerung der Kanzlerin, die von Öffnungsdiskussionsorgien gesprochen hat. Das war vielleicht eine etwas unbedachte Äußerung. Auf jeden Fall war es so ein Indiz dafür, dass sie offensichtlich nicht begeistert darüber ist, dass jetzt überall in der Gesellschaft und in der Politik schon wieder über Öffnen diskutiert werde. Aber käme es nicht gerade darauf an, dass wir alle darüber diskutieren, was da mit uns geschieht und wie wir das jetzt halten wollen?
Also die gesellschaftliche Debatte ist von zentraler Bedeutung. Sie kann auch kontrovers geführt sein. Wir leben in einer pluralistischen, in einer freien Gesellschaft. Und da gehört es dazu, dass jeder seine Interessen vortragen kann, dass jeder seine Überlegungen einbringt, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Das ist zweifellos von außerordentlich wichtiger Bedeutung. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Bundeskanzlerin das unterbinden will. Ja, ich halte die Bundeskanzlerin nicht für jemand, der jetzt diese Situation ausnutzt, um tatsächlich Machtverschiebungen herbeizuführen, die einer Demokratie nicht zuträglich sind. Das halte ich für absurd. Gleichwohl ist es wichtig, diese Öffentlichkeitsdiskussion so zu gestalten, dass der Glaubwürdigkeitsverlust nicht da ist. Also dass es nicht so heißt, naja, es ist ja jetzt alles wieder offen und jetzt ist auch alles eigentlich wieder egal und jetzt kann ich ja machen, was ich schon immer gemacht habe. Dass die Sehnsucht danach groß ist, ist verständlich. Mhm. Aber wir brauchen eben diese Disziplin, jetzt auf lange Sicht durchzuhalten, Rücksicht aufeinander zu nehmen und uns an andere Verhaltensregeln zu halten, als sie uns lieb sind und wir sie gewohnt sind. Und deswegen halte ich es eben für so unglaublich wichtig, dass die Begründungen stimmen.
Glaubwürdigkeit, das Stichwort würde ich gerne aufnehmen. Maskenpflicht, da ist uns jetzt wochenlang erzählt worden, Masken bringen nichts und plötzlich gibt es in ganz Deutschland eine Maskenpflicht. Also glaubwürdig ist das jetzt ja gerade nicht.
Ja, das Problem lag, glaube ich, darin, dass am Anfang diese Maskenpflicht in den Hintergrund gedrängt wurde, weil man wusste, dass man nicht genug hat.
Ja. Aber ich meine, das ist ja irgendwie mit das Schlimmste. Man sagt den Leuten, Masken bringen nichts, weil keine Masken da sind. Das ist ja ganz nahe an der Lüge.
Ja, wobei die Phase, wo es hieß, Masken bringen nichts, die war, glaube ich, sehr kurz und auch sehr isoliert. Also es ist ja nun völlig offensichtlich, dass wenn es sich um ein Virus handelt, der mit Tröpfchen übertragen wird, dass Masken eine gewisse Risikoreduktion bringen. Dass man mit einer Maske nicht sicher ist, das ist vollkommen klar. Aber zumindest reduziert sie das Risiko, andere anzustecken und vielleicht auch ein bisschen das Risiko, selber angesteckt zu werden. Insofern eine Maskenpflicht kann man natürlich erst einführen, wenn man auch ausreichende Masken hat. Mhm. Aber man kann zumindest das Tragen einer Maske empfehlen. Mhm. Und da war es ja wichtig zu sagen, die wirklich Hochsicherheitsmasken, die sind für den Gesundheitsbereich zu reservieren. Und die Masken, die einfacher gestrickt sind und die man sich dann auch selber nähen kann, die sind eben für den öffentlichen Bereich. Aber bitte die anderen Verhaltensmaßregeln deswegen nicht ignorieren.
Wie beurteilen Sie denn insgesamt das Verhalten unserer Regierung in dieser Krise?
Ich bin sehr froh, dass wir uns auf unsere Regierung verlassen können, weil ich sicher bin, dass sie diese Situation nicht ausnutzen, um die Demokratie auszuhöhlen. Der Europäische Ethikrat hat in seiner Stellungnahme zu Covid-19 ja auch gesagt, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir uns jetzt an eine Situation gewöhnen, in der Grundrechte eingeschränkt sind. Ich glaube, dieser Gewöhnungseffekt wird in Deutschland nicht so im Vordergrund stehen wie beispielsweise Machtergreifungen in Ungarn. Nicht umsonst hat die Präsidentin der Europäischen Kommission ja auch schon dort ihre Sorgen geäußert oder Ungarn angemahnt, das jetzt nicht auszunutzen, um einen Staat aus der freiheitlichen Grundordnung hinauszuführen.
Finden Sie es denn problematisch, dass auf dem Hintergrund der Corona-Krise da so ein Fernduell um die Kanzlerkandidatur zwischen Laschet und Söder stattfindet? Die ringen vordergründig um den richtigen Kurs und jeder glaubt zu wissen, dass es in Wirklichkeit um die Kanzlerkandidatur der CDU geht?
Mhm. Ja, ich habe ja eben schon auf die Begründungspflicht hingewiesen. Mir als jemand, der auf die Sachargumente schaut, geht diese Diskussion um die Kanzlerkandidatur offen gestanden ein bisschen auf die Nerven. Ich meine, es steht jedem frei, anderen Menschen zu unterstellen, aus welchen Gründen sie was machen. Aber interessieren sollte uns doch, was ist der richtige Weg? Wer hat die besseren Gründe? Und wie kann man es erfolgreicher umsetzen?
Mhm. Es gibt ja auch Länder, die verfahren ganz anders. Da ist ganz vorne Schweden. Da sind Schulen und Gaststätten nach wie vor geöffnet. Die Regierung verbietet den Menschen auch nicht etwas zu tun, sondern sie rät ihnen zu etwas zu oder ab. Finden Sie das vorbildlich?
Nein, ich finde das nicht vorbildlich. Ich würde es für Deutschland so nicht empfehlen. Die Schweden müssen das aus ihrer Kultur, aus ihrer Gesellschaft, auch aus ihrem Wertegefüge heraus so machen, wie sie das für richtig halten, selbstverständlich. Aber immerhin hat Schweden um die 10 Millionen Einwohner und wir um die 80. Und in Schweden gibt es mittlerweile über 2000 Covid-Tote und wir haben 5400 oder so etwas. Da sehen Sie schon, dass der Anteil der Tote an der Bevölkerung viel größer ist. Und das ist doch ein klares Zeichen dafür, dass diese Strategie nicht ideal ist.
Wie lange kann man eigentlich den jungen Menschen Freiheitsrechte nehmen, damit Alte und Patienten mit Vorerkrankungen geschützt werden?
Also Solidarität ist ja jetzt das Wort, das uns verbindet in der Gesellschaft, wo wir füreinander da sind. Und da möchte ich nicht einen neuen Generationenkonflikt schüren, der zwischen Jung und Alt unterscheidet, sondern wir müssen, Solidarität heißt doch, jeder ist für jeden da. Und da heißt es jetzt Jung für Alt, die Reichen für die Armen, die Starken für die Schwachen. Das scheint mir das Wichtige zu sein, dass unsere soziale Schere nicht auseinandergeht. Und natürlich können wir jungen Menschen viel zumuten, wenn sie diese Lasten tragen können und das für andere Bevölkerungsgruppen tun. Aber es sind ja nicht nur die jungen Menschen. Die jungen Menschen sind ja auch selber gefährdet. Auch junge Menschen haben Vorerkrankungen. Und das Todesalter, das mittlere Todesalter, liegt ja jetzt nicht ganz, ganz weit im hohen Alter. Insofern, glaube ich, müssen wir uns einfach alle zusammen darüber unterhalten, wer kann jetzt welchen Beitrag leisten, um diese Gesellschaft durch diese Krise hin zu begleiten, zu unterstützen.
Im Laufe dieser Krise könnten noch einige sehr schwierige Entscheidungen auf uns zukommen. Zum Beispiel, wer bekommt einen Impfstoff zuerst, wenn es einen Impfstoff gibt, aber natürlich nicht sofort für Milliarden Menschen. Wie kann man da entscheiden?
Da entscheidet man nach dem Risiko. und je nachdem auch nach der Systemrelevanz sozusagen. Also das sollten dann zuerst diejenigen kriegen, die ein besonders hohes Risiko haben. Die im Gesundheitswesen werden mit zuerst geimpft, damit sie überhaupt für die, die dann doch erkranken, zur Verfügung stehen können. Und natürlich ältere Menschen, solche mit Vorerkrankungen, die gehören zuerst geimpft.
Und was ist mit der Kanzlerin?
Ich denke, dass sie auch einen sehr guten Zugang hat, weil natürlich unsere Politik auch eine hohe Systemrelevanz hat.
Ist es denn in Ordnung, dass die Bundesregierung sagt, zunächst müssen wir mal gucken, dass ein Impfstoff für alle Deutschen zur Verfügung steht und im Zweifelsfall finden uns dann die anderen Länder nicht ganz so wichtig?
Ja, da würden wir jetzt wieder an die europäische Solidarität denken, an die der Europäische Ethikrat ja nun auch starke Anforderungen stellt im Hinblick auf die gegenseitige Unterstützung auch der Gesundheitssysteme. Die Gesundheit ist im Wertekanon der Europäischen Union sehr hoch angesiedelt, auch in der Charta der Grundrechte. Insofern wäre es schon gut, wenn wir Europa im Blick haben und nicht in nationalstaatlichen Egoismen denken. Wenn erstmal dann alle Menschen mit den Vorerkrankungen auch überall versorgt sind und man eine gemeinsame Anstrengung vollzieht, dann wäre das sicherlich eine europäische Stärkung.
Und Sie sind sicher, dass eine deutsche Regierung das aushält, wenn man sagt, okay, wir können große Teile der deutschen Bevölkerung nicht impfen, weil wir jetzt zuerst an Italien und Spanien denken müssen?
Ich glaube, diese Abwägungen sind komplexer. Wir haben ja in Deutschland auch nichts davon, wenn die Wertschöpfungsketten und der europäische Binnenmarkt nicht funktioniert und unsere Unternehmen hier in Deutschland stillstehen, weil im Ausland nicht produziert werden kann. Ja, also das, ich glaube, man darf das nicht so eindimensional sehen, als ob es jetzt nur um dieses Problem der Verteilung von Impfstoffen geht, sondern da muss man im Einzelnen prüfen, wie man die Menschen unterstützen kann, aber natürlich auch, wie man das europäische Zusammensein und die europäische Funktion unterstützen kann.
Funktioniert Europa in dieser Krise oder versagt Europa?
Also ich glaube, Europa hat relativ spät und erstmal relativ schwach reagiert. Dann wurde ja auch viel diskutiert, wird es immer noch über die richtigen Maßnahmen. Aber ich habe jetzt den Eindruck, dass sehr kraftvolle Signale gesetzt werden. Dass es ein sehr umfangreiches Unterstützungspaket gibt und dass auch schon gesagt wird, dass wir diese Krise nicht ganz folgenlos an uns so vorbeiziehen lassen, dass wir nicht auch die Chancen nutzen. Also zum Beispiel die Wirtschaft mit Programmen wieder ans Laufen zu bekommen und zu unterstützen, die von vornherein auf soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit ausgerichtet sind und wir nicht einfach zum alten Normal zurückkehren.
Das finde ich ganz interessant, diesen Ausblick, wie sieht eigentlich unsere Gesellschaft aus, wenn das mal alles vorbei ist. Also Sie, wenn ich Sie richtig verstehe, sagen, wir dürfen nicht dann zum Zustand wie vorher zurückkehren. Was muss denn anders sein?
Ja, wir haben da alle zum einen diese Sehnsucht nach der alten Normalität und Banalität, auch wenn wir da viel gemeckert haben. Auf
ja,
der anderen Seite wissen wir aber,
so schlecht, merken wir jetzt gerade.
Ja, aber wir haben eben ja auch immer wieder Kritik geäußert, zum Beispiel daran, wie sich das Klima entwickelt. Zum Beispiel daran, dass es immer noch eine viel zu große soziale Schere gibt. Und wenn wir diese Probleme sozialer Gerechtigkeit und ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit jetzt mal kraftvoller angehen, weil es einfacher ist, jetzt damit anzufangen, als in eigentlich funktionierenden Systemen an einzelnen Stellschrauben zu drehen, dann haben wir aus dieser Krise etwas sehr Kreatives gemacht.
Verändert sich das Verhalten in dieser Krise der Menschen zum Positiven, also mehr Solidarität, etwas, was sie rüber retten wollen, oder haben sie eher die Sorge, plötzlich ist menschliche Nähe was Negatives?
Ich glaube, dass da sehr unterschiedliche Gruppen in Betracht ziehen müssen. Ich glaube, es gibt die Menschen, die diese Situation für sich haben nutzen können und immer noch nutzen, um zu schauen und zu sortieren, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Was möchte ich eigentlich rauslassen, was ich vorher hatte und was möchte ich mitnehmen in mein neues Leben? Die Zusammengehörigkeit, der Wert an Solidarität, an Zuwendung, vielleicht mehr Zeit für ruhige Gespräche statt die ständige Betriebsamkeit. Das können vielleicht viele Menschen mitnehmen für sich. Es gibt aber auch diejenigen, die jetzt an dieser Situation zerbrechen. psychisch Erkrankte oder labile Menschen, die jetzt in die psychische Erkrankung gehen, die diese Situation nicht aushalten, denen ihr Lebenssinn wegbricht, weil sie plötzlich keine Arbeit mehr haben und das, was sie als Kulturschaffende vielleicht in diese Welt und Gesellschaft reintragen wollten, nicht mehr ausführen können, da müssen wir noch viel für tun, damit wir diese Menschen nicht vergessen, vernachlässigen und wir ihnen wieder mit in diese Perspektiven hineinnehmen können, die ihren Lebenssinn neu aufzustellen.
Wie groß ist denn die Gefahr, dass Freiheit und Demokratie auf Dauer gefährdet sind, weil der Staat all die Rechte, die er sich jetzt in dieser Krise angeeignet hat, dann nicht wieder zurückgibt? Oder weil die Menschen sich einfach daran gewöhnen, dass da so ein Obrigkeitsstaat alles regelt und für einen denkt?
Ja, wie gesagt, in der Bundesregierung und in Deutschland halte ich die Gefahr für gering. In anderen Ländern, wie in Ungarn, ist sie hoch. Und deswegen wird, glaube ich, auch in den nächsten Wochen, allein schon durch diese Diskussion, warum darf der Bereich öffnen und wir nicht, wird es zunehmend wahrscheinlich rechtliche Auseinandersetzungen auch geben, weil die Menschen einklagen, ihre Freiheiten auch wieder ausüben zu können. Und aus dieser Dynamik wird wahrscheinlich vielleicht sogar noch ein höheres Freiheitsbewusstsein und eine Wertschätzung der Freiheit, die wir haben, hervorgehen, als man das so annimmt, wenn man das für ganz normal und selbstverständlich hält.
Eine Hoffnung, der ich mich gerne anschließe. Sie haben jetzt im Lauf dieser Sendung unheimlich viele ethisch-moralische Fragen beantwortet. Auf welcher Grundlage treffen Sie denn da persönlich Ihre Überlegungen? Ist es der Glaube an die Wissenschaft, an Humanismus, an die Religion? Woher schöpfen Sie da Ihre Antworten?
Es gibt ja unterschiedliche ethische Theorien, da wollen Sie jetzt ganz sicherlich nicht drüber sprechen. Aber wenn Sie mich persönlich fragen, dann schaue ich mir an, bei einem bestimmten Handlungstypus oder bei Institutionen, welche Werte, welche Güter, moralische Güter sind davon berührt? Die Würde des Menschen, die Freiheit des Menschen, seine Selbstbestimmung, seine Privatheit, also seine persönliche Integrität, die Religionsausübung. Also Sie sehen schon, da gibt es ganz, ganz viele Ähnlichkeiten, wenn es das Gleiche ist, wie das, was wir in den Grundrechten in unserer Verfassung ja auch rechtlich geschützt haben. Und dann muss man sehr genau prüfen, was die moralische Relevanz dieses Gutes ist. Wir haben schon darüber gesprochen, Freiheit ist moralisch wichtiger als Gesundheit. Wenn wir jetzt gefragt würden, würdest du dich in ein Gefängnis setzen, wenn du sicher wärst, dass du dein ganzes Leben gesund bist? Oder möchtest du lieber frei leben, auch wenn damit Krankheiten verbunden sind, würden sich wahrscheinlich die meisten Menschen, wenn nicht alle, für das freie Leben entscheiden. Daran sehen wir ja schon, dass uns die Freiheit wichtiger ist als die Gesundheit.
Sie kommen aus einem katholischen Umfeld, waren auf einer katholischen Schule, arbeiten mit bei Donum Vitae. Fällt es Ihnen leichter, so moralische Fragen zu beantworten, weil Sie eben einen Glauben haben?
Ja, wahrscheinlich fällt es mir persönlich deswegen leichter, weil ich nicht der Überzeugung bin, dass ich alles aus mir selber heraus produzieren und perfektionieren und optimieren muss, sondern weil ich einen Grund habe, aus dem heraus ich lebe und weil es einen Dialog gibt, nicht zu einem anderen Menschen oder zu anderen Menschen, sondern auch zu Gott, wo man hinhören kann, wo man im Gebet und in der Stille Vergewisserungen bekommt, Kraft bekommt, um sich den Aufgaben zu stellen, die sich stellen. Ich finde eine Unterscheidung ganz wichtig. Nicht das, was aus meinem Glauben folgt, ist das, was ich jetzt für die Gesellschaft automatisch schon als die richtige Abwägung betrachte. Die muss ich aus der ethischen Fachlichkeit heraus treffen, also das, was ich ethisch dazu äußere, muss natürlich aus der ethischen Expertise herauskommen, die ganz eng verknüpft ist mit der verfassungsrechtlichen. Aber meine persönliche Kraft und Orientierung beziehe ich auch zu einem großen Teil aus dem Glauben.
Das war Phoenix persönlich, heute mit Christiane Wurpen. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen.